Der Virologe Hendrik Streeck unternimmt eine Reise in die Welt der Viren.
Ja, und wir unternehmen heute auch wieder eine Reise in die Welt der Medien. Mit mir Christian Meyer von der Welt und mit
Stefan Winterbauer von Media. Hallo. Das hat sich mittlerweile eingebürgert, dass wir so eine flotte Überleitung zu dem Anfangsoton machen, oder? Ich bekenne mich selbst auch schuldig. Ich mache das auch immer.
Du hast das doch auch rausgesucht. Das triggert ja in gewisser Weise.
Ja, nee, ja, ich suche diesen Oton immer raus. Aber derjenige von uns, der die Begrüßung macht, der macht jetzt immer so eine flotte Überleitung.
Das konnte ich mir jetzt echt nicht vergessen.
Ja, klar. Flott,
das Wort flott ist an sich schon
flotter Kurzhaarschnitt.
Steht unter Strafe, entschuldige bitte. Aber
ich habe es natürlich mit ironischer Überhöhung benutzt.
Ah, also meinst du das Gegenteil?
Ja.
Unflott.
Ja, nee. Ja, bemüht.
Wie auch immer. Das war die Einleitung oder der Start einer ZDF-Dokumentation, die gerade lief und auch in der Mediathek natürlich noch zu begutachten ist, mit und über Hendrik Streeck und das Coronavirus.
Den bekannten Top-Virologen. Und das ist auch gleich unser erstes Thema, die Medienoffensive des Hendrik Streeck. Wir steigen gleich ein, oder? Weiteres Geplänkel unnötig.
Ich habe nichts weiter anzumerken. Nee.
Ja. Es gab diese ZDF-Doku diese Woche. ZDF-Zeit war das. Fakten mit Hendrik Streeck. Virus-Fakten, wie hieß denn die Sendung genau? Weißt du das? Pandemie ohne Ende. Fakten mit Hendrik Streeck, ja, Corona-Pandemie ohne Ende, Fragezeichen wahrscheinlich, Fakten mit Hendrik Streeck. Das Besondere dabei war, dass er sozusagen dann nicht als Experte oder nicht nur in seiner Rolle als Experte, als Virologe aufgetreten ist, sondern gleichsam auch noch als Moderator. Also er hat so im Hygienemuseum von Dresden durch die Sendung geführt, dann gab es immer so Einspieler. Und wie sich das angehört hat, also Bild haben wir hier nicht, aber Ton zum Glück. Und wie sich das so angehört hat, hier mal eine kleine Kostprobe.
Der Virologe Hendrik Streeck unternimmt eine Reise in die Welt der Viren. Wie schnell verbreiten sie sich rund um den Globus? Wie leicht können wir uns infizieren? Und welche gefährlichen Pandemien stehen uns in Zukunft noch bevor?
Wir gehen davon aus, dass wir weltweit noch etwa 1,7 Millionen Viren haben, die nicht bekannt sind.
Shocking. Also man, ja, man
das ahnt schon. Das rumpelt in den Kopfhörern, oder? Das brummt und dreut und raunt. Ja.
Also das habe ich deswegen ausgesucht, weil man spürt so ein bisschen die Dramatik, also wie wahnsinnig dramatisch Musik, ja, die da aufgebaut wird und und sie haben auch, das fand ich besonders. Naja, ich weiß nicht, wie man sagen soll, nett, witzig, bemerkenswert. Sie haben sozusagen diesen Ausbruch, diesen ersten Hotspot in Deutschland in Gangelt, in Heinsberg, wo Hendrik Streeck diese mittlerweile berühmte Studie gemacht hat, wie nachgespielt, wie man das in so Historiendokus auch öfters kennt, also mit Schauspielern diesen Gangelt-Ausbruch nachgestellt. Auch
also ein Superspreader, der da hingeht, ja, weil er unbedingt feiern will bei der Kappensitzung. Ja.
Kappenabend.
Und dann, hütschi, hütschi, und dann küsst er aber an dem Abend, geht's bützt, hoch her und dann küsst er. Ja. Bützt,
nochmal ein Ausschnitt hierzu, wie das klingt. Ja.
Schon den ganzen Tag über fühlt er sich nicht wirklich fit. Doch die lang ersehnte Feier in der Bürgerhalle Gangelt-Langenbruch will er sich nicht entgehen lassen.
Ja, Alter.
Gemeinsam mit einem Bekannten will er sich heute auf den Weg ins Karnevalsgetümmel machen. Und damit nimmt der Abend seinen verhängnisvollen Lauf.
Hey! Na? Na? Und? Bereit?
Ja, ehrlich gesagt, ganz schön erkältet. Aber Karneval fällt deswegen nicht aus.
Karneval fällt da nicht aus.
Das, wenn es nicht so ein schlimmes Thema wäre, was wirklich dramatisch ist und mir so mittlerweile so auf, also wie uns allen, was mich so erschöpft, dann müsste man fast ein bisschen lachen.
Also nee, man muss darüber lachen, egal wie ernst das Thema ist.
Es erinnert, weißt du, an was mich das erinnert? An welche andere erfolgreiche ZDF-Sendung?
Nein.
Aktenzeichen XY.
Ja, ja, stimmt. Dieses Nachgespielte, auch diese ja. Drehbücher. Hey, ho, ah nee, den Kappenabend. Und dann kommt der Typ, der ist ja noch so als Vampir verkleidet, der andere als Matrose. Und dann prosten sie sich so zu. Also es ist schon, ja.
Ja, der Film, also man kann sich da so ein bisschen, es fängt halt bei Adam und Eva an und es ist sehr niedrigschwellig. Aber so witzig das dann auch manchmal so ist für uns, die sich da schon lange mit beschäftigt haben, auch mit diesen medialen Erklärmustern und Verhalten und was da so passiert in der Medienlandschaft. Und trotzdem muss ich sagen, dass der Versuch, das niedrigschwellig nochmal zu erklären und von vorne anzufangen und den Strick dazu nehmen, ich finde es halt auch okay. Ja, das ist also, wenn du so willst, ja auch Bildungsfernsehen. Mhm. Es ist halt auf eine etwas überdramatisierte Art gemacht. Und ich hatte den Eindruck, was jetzt so einen Strick angeht, die haben halt eine Figur gesucht oder eine Person, einen Virologen, den man kennt. Aber ich glaube, der ist am Ende dann da reingeschnitten. Den Film haben sie so gemacht und dann, ich meine, das dauert 45, 46 Minuten, diese Doku, und er ist jetzt vielleicht 5 Minuten zu sehen.
Na gut, aber er ist schon so das verbindende Element und das Gesicht. Ja, ja. Er steht da immer rum. Er hat meiner Meinung nach auch, ich glaube, dass der Medientraining gehabt hat, so wie er mit den Händen so ganz auffällig professionell rumgestikuliert die ganze Zeit für diese Sendung. Und was kritisiert wurde an dieser Doku, an diesem Film, ist ja, dass diese Heinsberg-Studie, die ist ja nicht frei von Kritik, ja, und auch Henrik Streeck natürlich ist nicht frei von Kritik. Er lag ja schon, muss man sagen, relativ häufig daneben in seiner Einschätzung der Pandemiesituation. Verlinken wir auch Artikel dazu. Und auch diese Heinsberg-Studie wurde kritisiert, sowohl fachlich als auch in der ganzen Aufbereitung. Muss man jetzt nicht alles wiederholen. Er hatte da eine PR-Agentur eingeschaltet, die da für ihn tätig war. Dann wurde vorgeworfen, dass diese Studie benutzt wurde, um bei der Landesregierung in NRW gegen Lockdown-Maßnahmen Stimmung zu machen. Und das Ganze fällt natürlich hinten runter bei dieser Doku jetzt, dieser ganze kritische Aspekt, weil man hat halt den Protagonisten, den Autoren, den Hauptmacher dieser Studie als Moderatoren verpflichtet.
Ja, es kann ja auch nicht das Ziel sein, so einer Sendung im ZDF zu klären, wer jetzt der coolere und bessere und schlauere Virologe ist.
Nee,
ja,
aber, also, aber
er wird ja sagt sicherlich Sachen, die jeder andere auch so sagen würde. Er ist halt
ja
bei einer gewissen Gruppe von Kritikern dadurch unpopulär geworden. Ja, da gab es auch richtige Hasstiraden auf Twitter gegen ihn, weil er halt so dieses sagt, wir müssen mit dem Virus leben. Ja, ja,
was für sich genommen ja auch eine relativ banale Aussage ist auch wieder. Ne? Aber ja,
gut, aber für andere, die No Covid, Zero Covid verfolgen, ist das dann halt auch schon wieder lebensgefährdend.
Ja, ja gut, aber das ist, da werden jetzt zwei Sachen, glaube ich, dann vermengt. Diese No Covid Leute, die wollen ja erstmal, sagen wir mal, alles runterdrücken. Ja. Solange noch nicht geimpft ist, sozusagen, ja, vielleicht schon Lockerungen zu ermöglichen. Und dass man am Ende mit diesem Virus leben werden muss, ist, glaube ich, ja, ja, das kann sich jeder ausdenken. Aber egal. Aber ich finde es schon ein bisschen kritikwürdig, vielleicht sogar ein bisschen sehr, dass diese Heinsberg-Studie in diesem Film so eine Riesenrolle bekommt und die wird ja auch so als ganz zentral und wichtig für das Vorankommen in der Forschung über die Pandemie so dargestellt. Da gibt's ja noch so dann so 3D-Bilder von dem Kappenabendgebäude, die der Streeck dann so virtuell in der Luft Star Trek-mäßig dreht und so. Also da wird Wissenschaft schon als Show ein bisschen da ja betrieben. Kann man machen, kann man jetzt sagen, das wird halt besonders plastisch dargestellt, okay. Ich finde aber schon nicht gut, dass jetzt ein Wissenschaftler gleichzeitig der Moderator ist. Ich finde, es hätte ja jemand anderes, ein Wissenschaftsjournalist, dahin gehört, der von mir aus den Streeck dann befragt, ja, oder der da was dazu sagt und vielleicht auch noch ein, zwei Stimmen, die eine andere Einordnung zu dieser Studie haben. Hat schon, ja, fand ich, ja, einseitig.
Das finde ich nachvollziehbar, die Kritik. Ich verstehe es aber genau, warum sie das gemacht haben, weil sie halt möglichst viele Zuschauer haben wollen. Der produziert wurde das Ganze übrigens von der I&U-TV-Firma. Das gehörte ja damals Günther Jauch, diese Produktionsfirma. Er hat sie mittlerweile verkauft. Ja, die machen auch Stern-TV und solche Sachen.
Ja, genau.
Ja, aber das war aber nicht die einzige.
Genau. Es ist eine Medienoffensive und die Medienoffensive beinhaltet ja, dass man mindestens, weil, wie heißt es im Journalismus, drei Dinge sind ein Trend. Ja?
Okay, oder? Das zweite ist ein Buch, was Henrik Streeck geschrieben hat. Das heißt, Hotspot ist bei Pieper erschienen, glaube ich. Und das dritte ist?
Das dritte ist ein Podcast, der auch Hotspot heißt. So ein Zufall. Ja, wahrscheinlich kein Zufall. Den macht Hendrik Streeck zusammen mit RTL, beziehungsweise mit RTL Bertelsmann. Ja, gehört, ist ja, RTL gehört ja zu Bertelsmann und deren Audio-Plattform Audio Now. Ja, die haben ja auch so eine Audio-Offensive, machen auch ganz viel mit Podcasts jetzt. Und jetzt so, ein Jahr nach Start der Pandemie hat jetzt auch Hendrik Streeck einen Podcast. Ich frage mich so ein bisschen, warum hat das so lange gedauert? Der Coronavirus-Podcast von Drosten und NDR, der war ja ziemlich gleich mit am Start. Dann dieser andere Virologe, der Kekulé, der hat ja dann auch beim MDR einen Podcast bekommen. Ich glaube, es gibt noch weitere.
Ja, es gibt noch weitere. Von einzelnen ARD, MDR oder so gibt es, glaube ich, auch noch einen. Vielleicht liegt es daran, wie Frau Burkhardt im Podcast gesagt hat, dass er es geschafft hat, sich Zeit frei zu schaufeln.
Ja, wir hören mal rein, wie das so ist bei Hotspot.
Hättest du dich auch mit AstraZeneca impfen lassen?
Ich hätte mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, auch mit dem Adeno-26-Impfstoff von Johnson & Johnson. Der Vorteil an diesem Impfstoff ist, dass der nur einmal gegeben werden muss.
Hotspot, der Pandemie-Talk mit Katja Burkhardt und Hendrik Streeck.
Lieber Hendrik, du bist seit einem Jahr einer der meistgefragten Virologen Deutschlands und du hast dir jetzt richtig viel Zeit freigeschaufelt, damit ich dich regelmäßig mit all den Fragen bombardieren kann, die sich gerade jeder stellt. Also mach dich auf was gefasst. Ich will's wissen.
Auch da wird wieder gelacht und er hat sich ja die Zeit freigeschaufelt. Auch
die Musik.
Ja, auch da wieder. Auch da wieder muss man eigentlich lachen, ja. Weil wenn sich einer Zeit freischaufelt für die Medien, ist es ja wohl Hendrik Streeck, oder? Er ist ja in wirklich sehr, sehr vielen Talkshows. Er hat jetzt seine eigene ZDF-Sendung. Er gibt viele Interviews. Er hat auch schon eine Home-Story gehabt. War, glaube ich, auch beim RTL, oder? Und Katja Burkhardt, die sonst Punkt 12 moderiert bei RTL, tut jetzt so, also, das ist was ganz Besonderes. Hendrik Streeck hat sich jetzt auch mal Zeit genommen hier für einen kleinen Medienauftritt. Und diese erste Folge dieses Podcasts ist schon bemerkenswert, weil es geht natürlich auch um die Pandemie, um das Coronavirus und er beantwortet auch Fragen. Es geht aber auch wirklich sehr, sehr viel, finde ich, um ihn, um Hendrik Streeck als Person, als Promi.
Aber du wirst doch jetzt bestimmt auf der Straße erkannt, oder?
Ich werde auf der Straße mit Mundschutz und Basecap erkannt, ja.
Da. Und wie ist das für dich? Wollen die Leute Autogramme von dir? Oder wie muss man, ein Selfie auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Wie ist das? Jetzt, du bist Wissenschaftler, ihr habt ja einen ganz anderen Zugang zu solchen Sachen. Und da kommen jetzt Leute auf dich zu. Du bist nämlich jetzt ein Promi, Hendrik.
Ach, du bist jetzt ein Promi, Hendrik. Er ist nicht nur ein Promi, er ist auch noch...
Hendrik, jetzt muss man ja sagen, du bist ja für mich, wenn je mehr ich mich mit dir beschäftige, wirklich so ein Überflieger. Du hast erst Musikwissenschaft studiert und BWL.
Aber dann nicht fertig.
Nicht fertig, ja. Aber anyway, also und dann hast du Humanmedizin studiert. Wie kam es denn dazu?
Ja, so geht das in einer Tour weg, ja.
Ja, das ist schon, es ist gerade am Anfang, ne, so die ersten 10, 15 Minuten oder noch länger, es ist schon ein bisschen penetrant, wie erstmal so eine Fallhöhe aufgebaut wird, was ein Überflieger er ist. Ne? Bist du ein Überflieger? Du bist doch ein Überflieger. Man denkt sich so, okay, gut, es muss natürlich ein bisschen anders sein als der Podcast von Christian Drosten, der ja so ein bisschen nüchterner um die Ecke kommt und da könnte man sich jetzt nicht vorstellen, dass die Moderatorin vom NDR dann fragt, Christian, sag mal, was hast du gestern zum Abendessen?
Oder naja, ab und zu im Drosten-Postcard hatten die Wissenschaftsjournalistinnen des NDR schon so zaghafte Versuche mal gemacht, Drosten ein privates Wort zu entlocken, ja, wo er denn dann, ob er dann auch mal frei nimmt, Urlaub macht oder an Weihnachten. Und es wird von Drosten, wurde das meistens in seiner etwas von oben herab Art ziemlich abgebügelt. Ja.
Ja, das ist interessant, dass du sagst, von oben herab, ne? Der Drosten kommt ja so,
es kommt halt so rüber.
Freundlich, aber natürlich so, das gibt ja auch so Konflikte zwischen Drosten und Hendrik Streeck. Also Drosten mehr so von oben und der Streeck mehr so, ja. der kumpelt sich halt so ein bisschen an, ist immer, finde ich, sehr freundlich, telegen, kann sich gut ausdrücken und ist ja wahrscheinlich auch ein Überflieger, das Wort finde ich jetzt blöd, aber er ist natürlich, er hat selbst dann darauf verwiesen, dass er ja schon eine Juniorprofessur 2011 in den USA hatte, ja. Und so. Das ist so ein bisschen, dient, glaube ich, so ein bisschen dazu, diejenigen, die ihn auch gerne diskreditieren wollen, mal kurz zu zeigen, hey, ich habe aber schon was drauf, Leute, ja. Mhm. Und das kommt mir so ein bisschen in dem Reden über Virologen auch der Spiegel hatte ja neulich ein Interview mit Christian Drosten, wo die Spiegel-Interviewerinnen dem Drosten quasi in den Mund legen wollten, was Streeck für ein Loser ist, ja, was das jetzt mal paraphrasiert ist. Das kommt mir auch ein bisschen zu kurz, ja, dass der Mann ja nicht irgendwie einer von denen ist, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben.
Ja, ne? Das ist ein interessanter.
Er hat halt einen anderen Angang, eine andere These, ja. Ein anderes Umgehen mit, also es geht vor allem darum, wie geht die Gesellschaft mit dem Virus um und da hat er halt in der Vergangenheit immer eine etwas andere Position übernommen, ja.
Ja gut, aber um nochmal ganz kurz diesen RTL-Podcast, ist es ja auch, dass die den duzen gleich, ja, der Hendrik und die Katja und so, das wäre bei Drosten, denke ich, undenkbar. Das ist schön, Herr Drosten und Frau Ziesek, ja, beim Öffentlich-Rechtlichen finde ich auch gut, muss ich sagen, dem Thema angemessen, aber klar, natürlich, der Streeck ist ja auch Virologe, der ist Professor da in Bonn, ja.
Vorher war Drosten auf dieser
Position. Er hat den alten drin, Lehrstuhl vom Drosten da geerbt, kann man, ja. Das ist schon so ein bisschen, man hat immer so eine, oder ich habe den Eindruck, es ist immer so ein bisschen der Streeck, immer so ein bisschen im Windschatten vom Drosten und würde auch gern vielleicht so angesehen werden wie der, aber es klappt irgendwie nicht so richtig. Und Drosten entzieht sich mehr so den Medien, ja, und wird dadurch natürlich noch begehrter irgendwie, weil er macht sich selten. Und klar, der Streeck ist bestimmt auch kompetent. Ich wundere mich nur tatsächlich auch, wenn man mal im Netz Artikel liest, er lag halt auch tatsächlich wirklich schon viel daneben, jetzt beim Coronavirus. Er ist ja wohl auch kein ausgewiesener Experte für diese Coronaviren. Er ist auch Virologe, klar, kompetent. Der hat zum Beispiel, hat er gesagt, wir werden keine zweite Welle erleben, die dann planmäßig kam und so, ja. Da gab es eine ganze Reihe von Fehlanschätzungen.
Wo du gerade dieses Beispiel nennst, ich will den jetzt gar nicht groß verteidigen, mir fehlt dazu die Kompetenz, ich will es nur so ein bisschen in Ausgleich rücken. Mein Kollege Andreas Rosenfelder hatte neulich mal vor ein, zwei Monaten ein langes Interview mit ihm geführt und da hat er gesagt, ich habe intensive Enttäuschung erlebt, Zitat, etwa wenn Aussagen aus dem Kontext gerissen werden. Dass ich im Juni gesagt habe, wir werden keine zweite Welle haben, stand im Kontext, nämlich diesem, ich glaube, wir sind in einer kontinuierlichen Welle, einer Dauerwelle, die immer wieder hoch und runter geht. Dennoch wird mir der erste Teil der Aussage heute noch in den sozialen Medien vorgehalten.
Ja, gut.
Also, ne, ja. Man muss es so ein bisschen.
Gab aber auch noch andere Beispiele.
Differenzierter betrachten. Ja. Ja,
und am Anfang dieses Podcasts, das ist ja wirklich, ihm wurde ja jetzt auch vorgeworfen, dass er so ein bisschen Werbung macht für diesen Johnson & Johnson Impfstoff. Und das klang ja tatsächlich am Anfang des Podcasts auch so, ja. Da war die Frage, ja, würdest du dich mit AstraZeneca impfen lassen? Ja, klar würde ich das. Aber noch lieber wäre mir der Johnson & Johnson Impfstoff, denn davon braucht man nur eine Dosis. Und dann hieß es, der sitzt da ja auch in einem Beirat von einer Tochterfirma von Johnson & Johnson und hat da Interessen, die er nicht offenlegt. Dazu muss man sagen, Streeck selbst hat es allerdings zurückgewiesen. Er hat gesagt, er sitzt da in einem Beirat, aber es ging da nicht um diesen Impfstoff und er hat da keinerlei geschäftliche Beziehungen zu dieser Firma. Er hat jetzt auch AstraZeneca nicht schlecht geredet, ja, aber es war schon ein bisschen auffällig, ja, dieses Hervorkehren da bei Johnson und Johnson.
Ich stelle ihn mir gerade mit so einem Anzug vor und wie so Fußballtrainer und dann so ein Sticker Johnson und Johnson, so ja, am Revier.
Oder so ein weißer Kittel auch noch an, ja. So wie Dr. Ja. Best, ja. Also es wabert immer so ein bisschen dieser Vorwurf des Unseriösen auch um ihn herum. Und ich glaube, ja, das hat aber...
Unseriös ist aber das falsche Wort, ne?
Ja, aber das hat glaube ich, viel mit seiner Übermedienpräsenz zu tun. Dass er, also ich glaube, der Fehler, wenn ich jetzt kostenlose Medienberatung machen darf für Herrn Streeck, er hat ja einen Medienberater, wie man auch weiß, Wolfram Winter, er ist einfach zu viel. Also es ist eine Overexposure von ihm. Er ist in ganz vielen Talkshows, er gibt dann noch Interviews. Jetzt hat er noch so einen Podcast, der sehr, sehr aufs Populäre ausgerichtet ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, dann macht er noch diese Sendung im ZDF und er ist auf Twitter unterwegs. Er macht eine Home Story mit seinem lustigen Hund. Das finde ich ist für einen Wissenschaftler, der seriös sein will und auch wirken will, einfach too much. Offensichtlich drängt es ihn irgendwie in die Öffentlichkeit, kann man nicht anders sagen. Und die Medien haben natürlich ein Bedürfnis danach, solche Leute, die qua Amt auch eine Kompetenz haben, bei sich reinzuholen. Ja, da Drosten entzieht sich da weitgehend, hat nur seinen eigenen Podcast, kann man auch kritisieren, ja, dass er da nur seine eigene Meinung gelten lässt, gibt's keinen Widerspruch und so, okay. Und andere Leute sind halt verfügbar. Karl Lauterbach zum Beispiel und Hendrik Streeck. Also,
wenn es über die Präsenz in Talkshows geht, gestern Abend, also am Donnerstagabend, war schon wieder Karl Lauterbach bei Lanz, diesmal zugeschaltet. Er ist wirklich überall. Aber
vor allem bei natürlich, Lanz auch, ja.
Das ist auch eine Form des...
Es ist aber der halt Lauterbach ist wieder in einer anderen...
Mission und Geltungsbedürfnis.
Aber der Lauterbach,
es geht beides zusammen.
Ja, ist wieder in einer anderen Rolle. Der hat ja, er ist Bundestagsabgeordneter, Gesundheitsexperte der SPD und der hat für sich jetzt halt mal diese Rolle gefunden als Corona-Erklärer, weil er auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, weil er fachlich sich da auch auskennt. Hat er es jetzt so, unterstelle ich jetzt ihm einfach mal positiv, zur Mission gemacht, das zu erklären. Deswegen glaube ich, tingelt er durch diese Talkshows. Aber der Streeck ist ja ein Wissenschaftler. Der sollte eigentlich
aber forschen. Aber der Lauterbach ist auch ein Wissenschaftler und das lässt er uns auch
der hat aber mal, keinen, wenn er es sagt, spüren. Der hat aber keinen Lehrstuhl, ja, und der macht keine eigenen Studien dazu.
Ja, nee, der ist gut, die Rolle ist etwas anders, aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass beide die Medien nutzen und die Medien nutzen sie wiederum, um Programm zu machen und im besten Fall zu informieren und eine Einschätzung zu geben. Und das nehmen die wahr, ja. Und das nehmen die beide gleichermaßen intensiv wahr, wobei es bei Lauterbach jetzt weniger populär rumkommt und den kann man sich jetzt auch nicht in so einer Kulisse vom Dresdner Hygienemuseum vorstellen, wie er da irgendwie so ein bisschen onkelig, freundlich erklärt, wo jetzt das Virus herkam oder so, ne. Das sind unterschiedliche Figuren, unterschiedlich ausgerichtet, aber in ihrer medialen Präsenz sind sie sich nicht ganz unähnlich.
Ja, ja. Aber ich finde da die Kritik an Streeck kann ich da eher nachvollziehen als die Kritik an Lauterbach. Ich finde, es wirkt zumindest nicht seriös, ja. Ob er jetzt er ist wahrscheinlich seriös und kennt sich auch aus. Aber ich finde diese Wirkung, die diese Überpräsenz in den Medien hat für einen aktiven Wissenschaftler, der auch ja dann doch forscht, zumindest bei dieser Heinsberg-Gangel-Studie, finde ich einfach too much, ja, und da würde ich stark zum Dämpfen raten.
Ich will da gar nicht deine Kritik jetzt, da gibt's ja natürlich Ansatzpunkte und ich finde jetzt vor allem diesen Podcast, ich finde, es muss nicht sein, dass auf den Podcast zu machen, geht schon in Ordnung, aber das auf diese Ebene so anzufangen und diese mit diesem Human Interest da zu triggern und das gefällt mir jetzt persönlich auch nicht so, wobei wir, glaube ich, vielleicht auch einfach über die Rolle von Wissenschaftlern noch ein bisschen nachdenken müssen. Populäre Wissenschaftler, die ja jetzt auch in ganz anderen Bereichen in den USA vollkommen akzeptiert sind, gelten bei uns sehr schnell als unseriös. Ja, und verständlich zu schreiben und verständlich zu formulieren gilt in weiten Teilen akademischer Communities in Deutschland als unseriös. Und das ist auch etwas, in den USA würde das, glaube ich, gar nicht groß hinterfragt, wenn jemand sich so präsentiert, würde man sagen, ist doch schön, wenn er die Sprache spricht, die mehr Leute verstehen als nur irgendwie Leute, die mal ein Medizinstudium angefangen haben.
Ja, gut, klar. Ich meine, da ist natürlich der Drosten auch wieder das andere Beispiel. Der sagt dann immer, jetzt müssen wir das aber ganz grob vereinfachen. Und dann kommt was ganz Kompliziertes, was ich zumindest nicht kapiere. Aber das mag sein, ja, okay, Wissenschaftler, wenn sie sich verständlich äußern, da hat niemand was dagegen. Das findet aber, glaube ich, auch statt.
Die Wissenschaftler,
es gibt ja auch nicht nur, auch manche können es nicht, können vielleicht trotzdem gute Wissenschaftler sein, ja. Aber jetzt zum Beispiel so Leute auch wie Melanie Brinkmann oder so, auch Virologin, die äußert sich ja auch verständlich, auch in Interviews und auch mal in der Talkshow. Und macht trotzdem jetzt keinen RTL-Podcast mit Steffen Halaschka jetzt vielleicht als gegen männliches Gependant zu Katja Burkhardt, ja, no offense. Also das finde ich jetzt nicht so. Und wenn ich jetzt einen Wissenschaftler habe, der sich nicht so verständlich äußern kann, dann ist es vielleicht die Aufgabe von Wissenschaftsjournalisten, diese Rolle zu übernehmen und das zu erklären, was
das ist die klassische
derjenige dann meint. Ja? Weil Wissenschaftsjournalisten, die sind ja im besten Fall auch wissenschaftlich ausgebildet, haben aber auch halt die Fähigkeit, Dinge zu erklären. Ja, das ist, deswegen sagt ja auch mancher so, das ist die Stunde des Wissenschaftsjournalismus in der Corona-Pandemie. Und wenn jetzt der Wissenschaftler Streeck auch noch die Rolle des Wissenschaftsjournalisten mit übernimmt, wie in diesem ZDF-Ding, finde ich das irgendwie passt nicht so.
Ja, aber Wissenschaftsjournalisten, du hast recht, die müssen das sozusagen übersetzen, was die Wissenschaft uns vorsetzt, in verständliche Sprache. Aber Wissenschaftsjournalismus ist bezogen auf Henrik Streeck auch nicht dazu da, den von vornherein zum Beispiel in anderen Interviews zu diskreditieren und ihn zu fragen, bereuen Sie, was Sie getan haben und sowas, wie der Spiegel das gemacht hat. Das hat ja schon von vornherein eine Agenda. Da wird die Welt aufgeteilt in gute Virologen und schlechte Virologen und für diese Fraktion zumindest gehört Streeck zu den Schlechten. Und das ist eine etwas, sagen wir mal, vereinfachende Sicht auf die Dinge und die Kapazitäten von diesen Leuten.
Okay. Schließen wir diese Akte mit einer Bemerkung von
Bewerbung?
Ich möchte ja ein hohes Qualitätsniveau halten.
Genau, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
Genau. Gut. Ja, das wäre jetzt eine sehr unelegante Überleitung. Wir machen einfach einen harten Schnitt. Genau. Wir sprechen über RT Deutsch. Qualität meine ich als Niveau, als Überleitung.
Jetzt hast du es doch gesagt.
Ja, gut. Okay. Ich versuche es zu übersetzen, meine Gedanken, die mir so durch den Kopf schießen. Also, RT Deutsch, von Russland, vom russischen Staat finanzierter Nachrichtensender, sehr umstritten, weil er halt im Ruf steht, Desinformationskampagnen gegen Deutschland, andere Länder zu fahren. Der Verfassungsschutz schaut sich RT Deutsch recht genau an. Das Ziel des Senders, man kann das vielleicht mal so fast schon neutral formulieren, ist es eine Art Gegenöffentlichkeit herzustellen, das sozusagen Narrativ vom funktionierenden westlichen System zu brechen, Putin, weil er Wladimir Putin sehr gut aussehen zu lassen.
Das ist ja schon sehr neutral formuliert jetzt, ne?
Ja, ich habe Desinformation gesagt, also das ist jetzt nicht so, aber so würden die das wahrscheinlich selber formulieren. Ne?
Desinformation würden die nicht sagen, oder?
Ja, aber gegen Öffentlichkeit
würde ich vielleicht schon sagen.
Ja, genau. Das ist ja schon fast wieder positiv besetzt, aber im Kern geht es ihnen, wenn man es mal runterbricht, auf eine Destabilisierung des westlichen Systems einfach immer Beispiele aufzuzeigen, wo etwas anscheinend falsch läuft in Deutschland oder im Westen insgesamt. Da lebt der Kalte Krieg irgendwie noch auf eine andere Weise fort. Der Spiegel hatte neulich eine große Reportage über RT Deutsch, wo es dann hieß, die Mitarbeiter laut dem Spiegel werden da angeschrien, wenn sie den Putin nicht schnell genug in die Nachrichten heben, wenn es was Neues zu berichten gibt. Oder es gibt bestimmte Sprachregelungen, die da gelten, die eben immer so sind, dass man nicht genau sagen kann, das ist falsch, aber es verdreht die Wahrheit halt so, dass es ihnen in den Kram passt. Und jetzt gibt's harte Vorwürfe von RT Deutsch, also aus Moskau, in Richtung Deutschland, denn da wird behauptet, dass die deutsche Regierung es verhindert hätte, dass RT Deutsch Bankkonten hier, ich glaube bei der Commerzbank hieß es, aufmachen kann, Geschäftskonten führen kann. Das sei abgelehnt worden und das sei zurückzuführen, sagt man in Moskau, auf Initiative der Bundesregierung. Außenminister Heiko Maas hat das schon inzwischen zurückgewiesen. Das sei nicht so. Man muss dazu auch wissen, dass RT Deutsch, ich glaube, zum Ende des Jahres hin einen 24-Stunden-Sender in Betrieb nehmen will. Die haben aber bislang noch keine Sendelizenz, die sie ja bräuchten. Es ist aber so, dass du in Deutschland keine Sendelizenz bekommst, wenn du staatlich finanziert wirst, und wenn da sozusagen ein Staat dahinter steht, dann ist, weil das die, knapp gesagt, die Verbreitung von Propaganda letztlich ist, und das wird dann nicht mit einer Lizenz belohnt. Kann natürlich sein, dass sie sich die Lizenz in einem anderen Land holen und dann trotzdem ausstrahlen, das wird man sehen müssen, aber da gibt es, will damit sagen, es gibt ein Spannungsverhältnis einfach zwischen dem deutschen Staat und dem und RT Deutsch, weil es eben eigentlich nicht um diesen Sender geht, sondern um den Kampf der Systeme, wenn man so will.
Ja, ja, und um die Beziehungen zu Russland auch, ja. Und genau, die russische Seite hat jetzt ja verlautbaren lassen, wenn diese Ungleichbehandlung von RT Deutsch in Deutschland nicht aufhört, werde man deutsche Medien in Russland mit Gegenmaßnahmen bedenken. Oder waren sogar die Rede von harten Gegenmaßnahmen oder so?
Ja, das gab ja sogar schon Aktionen aus Moskau gegen die Deutsche Welle, was ja so ein bisschen das Pendant ist.
Bei der Deutschen
Welle würde man, ja, es ist ebenfalls ein mit Staatsgeldern finanzierter Sender, der aber Desinformation kann man dem, glaube ich, jetzt nicht vorwerfen. Das wäre zu beweisen. Ich sehe das nicht so. Aber er dient dazu, das Bild von Deutschland in der Welt zu verbreiten. Ja, ein positives Image natürlich letztlich, aber die berichten auch über Sachen, die nicht gut laufen. Also es ist Journalismus, ja, und das, was RT Deutsch macht, ist
Propaganda.
Sehr, sehr interessengeleiter Journalismus.
Man kann schon sagen, dass das Propaganda
Fällen,
ist.
In vielen
Staatspropaganda, ja.
Genau, genau, ja. Das ist also so. Und es gab bereits Vorwürfe gegen die Deutsche Welle in Moskau, dass sie bestimmt irgendwie tendenziös berichtet hätten. Und da wurde auch schon mit dem Entzug der Sendelizenz für Russland durch die Duma gedroht. Ja, also das ist jetzt nicht ganz neu.
Aber das klingt für mich so klassisch. Man nennt es, glaube ich, Whataboutism, ja. Wenn dann RT Deutsch irgendwie in der Kritik steht, dann sagt die russische Seite, ja, aber was ist denn mit der Deutschen Welle? Ja, nee. Die machen das ja auch genauso. Ja, und dann müssen wir da ja auch Maßnahmen ergreifen, obwohl da Äpfel mit Birnen verglichen werden. Ja, also ich weiß nicht, es ist natürlich für so einen Sender wie RT Deutsch, für so ein Medium, wahrscheinlich auch irgendwie wieder mal so ein willkommener Anlass, auf sich aufmerksam zu machen, glaube ich, und in so eine Opferrolle irgendwie reinzuschlüpfen, diese Erzählung zu bedienen, ja, der deutsche Staat, westliche Staaten, die wollen uns hier unterdrücken, ja, dann können sie ja wieder dieses Erzählmuster bedienen, die Echten, die Gegenöffentlichkeit, die wahre Meinung, die wird hier unterdrückt, man will uns hier kein Geschäftskonto geben, entzieht uns die Geschäftsgrundlage, dabei wollen wir doch nur in Anführungsstrichen sagen, ja, was wirklich ist oder so, aber die sagen halt wirklich nicht, was wirklich ist. Man muss sich das nur mal angucken, was da so draufsteht. Also es ist echt, es wie du schon das beschrieben hast, es ist reine Propaganda, immer so in eine Richtung gehend, immer so mehr oder weniger geschickt formuliert. Wenn man das mit kundigem Auge anguckt, ein bisschen, sieht man das relativ schnell. Aber diese Inhalte werden halt auch viel über Social Media verbreitet. Die finden dann vielleicht ein Publikum, was nicht so medienkompetent ist, in Anführungsstrichen, was vielleicht manchen Leuten auch ins eigene Weltbild passt. Gerade im Corona-Frust schürt RT Deutsch ja massiv so Impfskepsis und so und stellt dann auch vielleicht aber den russischen Impfstoff Sputnik 5 besonders heraus. Also wenn man da das immer im Hinterkopf hat, dass es ja von Russland finanziert ist, dann wird eigentlich immer klar, in welche Richtung diese Berichterstattung da von
dem geht. Viele erinnern sich vielleicht noch an diesen Fall dieses jungen Mädchens, russlanddeutsches Mädchen, die verschwunden war, und dann wurde da von russischen Medien so die Geschichte aufgemacht, dass das ein Fall gewesen ist, wo der deutsche Staat versagt hat, weil sie da in irgendeiner Weise missbraucht worden sei oder so. Das sind so Fälle, die tatsächlich irgendwie, das sind gar keine Fälle, aber das sind Begebenheiten, die es gegeben hat, aber deren sozusagen tatsächlichen Ablauf verzerrt dargestellt werden. um so das Bild zu bedienen, was für Ungerechtigkeiten hier in Deutschland passieren. Und das wird dann massiv ausgenutzt. Es gibt aktuell auch so ein neues Buch, das kann ich aber nicht so richtig beurteilen, wie seriös das ist, über einen Insider, der 2 Jahre lang für RT Deutsch gearbeitet hat. Und der schreibt unter anderem in diesem Buch, dass er angesetzt wurde mit einem weiteren Mitarbeiter, Unappetitliches über den Nawalny, den Oppositionspolitiker, rauszufinden. Und das wird natürlich dann wiederum von RT Deutsch bestritten. Diesen Auftrag habe es nie gegeben. Es gibt aber dieses Buch. Aber Amazon zum Beispiel hat das Buch jetzt aus dem Angebot wieder rausgenommen. Also es ist, wenn man so will, so eine Art Informationskrieg, der da geführt wird.
Warum haben die das rausgenommen? Weiß man das?
Nee, da gab es, glaube ich, keinen. Sie haben es einfach lapidar rausgenommen. Mhm. Wollte nochmal nachhören, habe ich bislang nicht gemacht. Mhm. Aber sozusagen, es ist gerade jetzt wieder so ein Thema. Ja? Ja. Es gab auch neulich eine größere Report, also es gab neben diesem Spiegel-Bericht einen sehr langen Bericht in der Berliner Zeitung, der sehr relativierend war. Ja? Über RT Deutsch, geschrieben von Michael Mayer, dem Herausgeber der Berliner Zeitung, und darin schreibt er zum Beispiel, Russland verfolgt dieselben Ziele wie staatliche Medien in westlichen Demokratien, etwa die Deutsche Welle. Ja, RT versteckt nicht, dass es ein Staatssender ist, bla bla bla. Also das war dann schon eher interessant, Berliner Zeitung überhaupt, was den Hintergrund angeht. Aber brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist dann natürlich, auch da gibt es Medien, die dann vielleicht denken, ach Mensch, ist doch alles dieselbe Soße, ja.
Ja, ist es aber nicht, ja. Da muss man schon genau hingucken, und da kommen wir wieder auf den Punkt, den wir früher schon öfters gemacht haben und der immer noch aktuell ist, dass ich finde, so ein Thema gehört auch unter anderem in die Schulen, ja, Stichwort Medienkompetenz, dass man vielleicht in Schulen im Unterricht, im Gemeinschaftskundeunterricht mal sowas wie Medienkunde hat, dass man mal erklärt, was sind denn das für Medien, was ist denn da der Unterschied, was gibt's da für Interessen, ja, warum berichten die so, wie sie berichten, und warum kann man das vielleicht nicht unbedingt gleichsetzen, wenn du da einen Artikel von RT Deutsch hast oder einen Artikel, was weiß ich, von der FAZ, der Taz oder der Welt oder RTL, ja, weil das eine halt wirklich unabhängige Medien sind und das andere ist ein Staatsmedium, ne? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen sowas wie Deutscher Welle, RT Deutsch und einem wirklich unabhängigen Medium, ja? Dass man das, und warum kann man dann Deutsche Welle, ja, gibt's da schon, ja, ist auch staatlich finanziert, stimmt, ja, aber wo sind denn da die Unterschiede in der Berichterstattung? Kann man da was finden?
Die Unterschiede liegen ja zum Beispiel auch, muss man auch sagen, in der Kontrolle, ne? Da kann ich einfach wer durchregieren und sagen, jetzt berichtet ihr über das. Und so aber, passiert es halt eben bei, mutmaßlich bei.
Und sowas, finde ich, würde auch in die Schulen gehören. Ja.
Alright, gut.
Machen wir hier auch einen Haken dran.
So, wir arbeiten uns weiter fort. Wir kommen zu Google. Ja, mal wieder.
Google hat angekündigt vor, ja, ist schon ein paar Tage her jetzt, dass sie tatsächlich jetzt mit in einer zukünftigen Version des Chrome-Browsers, der ja der beliebteste und meist installierte Browser ist, zumindest in Deutschland, wahrscheinlich auch weltweit.
60%
angeblich, ja, der Markt. Also, ja, werden diese sogenannten Third-Party-Cookies dann endgültig gekillt. Ich glaube, es ist im März 2022. Das war auch schon länger bekannt, angekündigt von Google. Cookies sind ja so kleine Programmpartikel, die sozusagen das Nutzungsverhalten von Internetnutzern über verschiedene Webseiten hinweg verfolgen können, tracken können, und die werden eben hauptsächlich benutzt, um Werbung auszuspielen. Man kennt es, ja, ich suche Wanderschuhe bei Google und dann gehe ich auf eine andere Seite und dann kriege ich plötzlich überall Wanderschuhanzeigen zum Kaufen angezeigt oder so, ja. Und was aber noch für einen fast größeren Aufschrei in der Szene dieser Ad-Tech-Unternehmen gesorgt hat, war, dass Google nicht nur dieses Third-Party-Cookies angekündigt hat zu killen, das war, wie gesagt, schon bekannt, sondern sie wollen auch künftig keine ID-Systeme mehr zulassen, außer dem eigenen. Es gibt ja, weil eben schon bekannt war, dass diese Cookies da mal jetzt so ein, ja, bald nicht mehr möglich sind, haben sich Unternehmen, verschiedene Unternehmen zusammengeschlossen, um so ID-Allianzen zu bilden. Da gibt es verschiedene Anbieter auf dem Markt, ID Plus, NetID, oder haben die sich umbenannt? Weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt jedenfalls verschiedene, bei denen kann man sich dann anmelden und sozusagen eine Einverständniserklärung hinterlegen. Ja, ja, ist schon okay, wenn ihr mich da trackt. Und dann kann man sich mit diesen IDs bei verschiedenen Seiten anmelden. Ja. Google selbst macht das auch. Du kannst dich ja mit deinem Google-Konto auch anmelden auf allen möglichen Webseiten und eben auch bei Google. Und da ist jetzt eben die Kritik, dass Google eben künftig dann andere ID-Anbieter nicht mehr zulassen will, die eigenen aber schon.
Jo, das ist erschöpfend zusammengefasst.
Ja.
Google selber fasst das ja so ein bisschen zusammen als eine Maßnahme für mehr Datensicherheit. Und warte mal ganz kurz.
Was?
War gerade abgelenkt.
Oh, okay, kam jemand rein? Oder hat Google gemerkt, dass wir über sie reden und hat jetzt dann auf dem Internet was gemacht? Bist du noch da? Hallo?
Ja, muss hier kurz gestikulieren.
Okay.
Die sagen halt, mehr Privatsphäre, mehr Sicherheit, Datenschutz, ganz wichtig den Deutschen, wobei das ja sehr ambivalent ist, ja. Jeder sagt immer, ja, Datenschutz, ganz wichtig, und dann wieder accept.
Genau.
Und in Wirklichkeit ist es halt so, zumindest der Vorwurf dieser Ad-Tech-Branche, das steht für Advertising Technology, also Werbetechnologie. Es gibt auch noch Ad-Tech mit E, Education Technology, also alles so sehr nerdig, wenn man so will. Die dann eben genau sagen, nee, das macht ihr nur, damit ihr sagen, die Werbung im Internet monopolisieren könnt, damit nur ihr wiederum die Informationen über die Profile der Nutzer habt und das zu Geld machen könnt und uns ausschließt. Und eben jetzt arbeiten andere daran, wie diese NetID, diese ID-Anbieter, dass man eine Welt, Post-Cookie-Welt aufbaut, ja, weil das Ziel muss natürlich nach wie vor sein, digitale Werbung verkaufen zu können, denn sonst sieht es für einige Unternehmen zumindest düster aus.
Und die These ist da auch ein bisschen, dass bei dieser ganzen Entwicklung die Medien so ein bisschen hinten runterfallen, weil offenbar so Experten sind gerade die Publisher, also die Medienhäuser, nicht so gut vorbereitet auf diese Post-Cookie-Ära, wie du gesagt hast, und auch auf diesen neuesten Move von Google, eben auch diese ID-Anbieter mehr oder weniger auszusperren. Ja, es sind auch ein paar Medienhäuser, die so bei solchen ID-Allianzen mit dabei sind und die wurden da relativ kalt erwischt jetzt von dieser Google-Ankündigung. Ja, das spielt natürlich auch in diesen ganzen Großkonflikt Google versus die Medien auch so ein bisschen mit rein. Ja, dass man Google vorwirft und vielleicht auch tatsächlich mit Recht, dass die halt immer ihre Macht ausspielen. Die sitzen einfach nun mal bei vielen dieser technischen Themen auch am längeren Hebel, weil die das Internet so stark durchdrungen haben. Ja. Ich halte das persönlich auch für ein Problem und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese ID-Allianzen so wahnsinnig erfolgreich sein werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass viele Leute jetzt sagen, ja, ich gebe jetzt meine Daten irgendeiner ID-Allianz, wo vielleicht die Bahn und Bertelsmann oder Springer oder die Telekom und Mercedes, ja, all diese Firmen sind da an verschiedenen ID-Allianzen beteiligt, wo die mitmischen, ja, denen gebe ich jetzt mal freiwillig meine Daten.
Ja. Und ja, weil gut, es ist mittlerweile. Das kann nur gelingen, wenn du den Nutzern verständlich machst, dass es Wettbewerb wichtig ist,
ja,
und dass man sich nicht nur auf einen Anbieter verlässt.
Das ist ganz schwierig, weil mittlerweile haben die Leute das ja schon gelernt, Google ihre Daten zu geben. Ne? Das ist ganz normal, dass ich mich mit meinem Google-Konto irgendwo ein- und auslogge und überall, und das funktioniert ganz gut. Und jetzt müssen praktisch diese anderen Unternehmen in einer von Google dominierten Welt Leute überzeugen, dass es doch auch total safe ist, wenn ihr auch uns eure Daten gebt. Und ich glaube, das ist extrem schwierig. Ja.
Ja, zumal die Anbieter, andere Anbieter ja auch selber tracken, ne? Also es ist sehr komplex. Dieser Wettbewerbsaspekt, auch da, wenn man das abfragen würde in der Studie, würde man wahrscheinlich sagen, ja, ganz wichtig, Wettbewerb, ja. Aber am Ende des Tages sind wir ja alle Gewohnheitstiere und dann braucht es erstmal. Wie lange das gedauert hat, dass die Leute gesagt haben, nee, WhatsApp, vielleicht deinstalliere ich das mal lieber, wenn die da jetzt Daten austauschen mit Facebook und so weiter, weil das ja derselbe Laden ist und da muss ich mir mal hier irgendwie Threema oder sowas draufladen, aber die ganze Klasse von meinen Kindern ist doch bei WhatsApp und so weiter, ja, also ja, die genau. sind schon dermaßen in deinem Leben integriert, dass du da fast gar nicht mehr rauskommst.
Und diese Durchdringung ist eben ein ganz wichtiger Punkt und da will ich mich jetzt ja nicht nur bei 3 oder 4 verschiedenen ID-Allianzen neu anmelden und habe dann verschiedene Passworte wieder für verschiedene Webseiten, weil die eine ist bei der Allianz, die andere bei der. Und Google ist im Zweifel, aber überall, ja. Und dann ist ja klar, und Google-Konto habe ich eh schon, also klar, bequem, ja. Gut.
Ja, so, ein Thema haben wir noch, nämlich staatliche Förderung von Medienunternehmen. Und das ist auch ein etwas komisches, heikles Thema, insofern, als dass man sich überhaupt fragen könnte, warum sollte denn der Staat überhaupt Medienunternehmen fördern? Ich meine, wir bezahlen ja alle schon unsere Rundfunkbeitrag, ja, das ist keine Steuer, aber das ist eben so ein Beitrag, wo alle ran müssen, außer man kann sich befreien lassen, geht unter gewissen Umständen, Hartz-IV-Bezug beispielsweise, aber ansonsten sollte doch der Staat nicht Medien fördern, der soll doch die Rahmenbedingungen liefern, dass die Medien ihrem Auftrag nachgehen können und ihrem Kontrollauftrag auch nachgehen können, was die Politik selber angeht. Aber warum sollte jetzt der Staat wiederum Geld an die geben? Und da kam erstmals, glaube ich, im vergangenen Jahr oder so diese Idee auf, die Zeitungsverlage zu unterstützen mit Fördergeld für Vertrieb, also Zeitungsvertrieb. Mhm. Ja. Weil das ist schwierig geworden wegen Mindestlohn und dann haben die Verlage gesagt, das ist alles jetzt viel zu teuer mit dem Mindestlohn.
Mindestlohn in Verbindung auch mit sinkenden Auflagen auf dem platten Land, ja, lohnt sich dann nicht
sehr
mehr.
Sehr teuer, die Zeitung zu vertreiben.
Exemplare für relativ viel Geld ins letzte Hinterpfui-Deifel-Kaff da transportieren zu lassen.
Genau, also wir haben ja schon in Deutschland ein sehr gutes Vertriebsnetz, aber das wird halt immer teurer und dann haben die Verlage gesagt, es geht nicht mehr so und dann hieß es irgendwann mal, ja gut, hier 200 Millionen ungefähr, glaube ich, oder 220 sind es gewesen für den Zeitungsvertrieb. Das wurde jetzt aber nochmal überarbeitet, dieses Konzept und jetzt liegt etwas vor, ein Vorschlag vom Wirtschaftsministerium, wir fördern euch mit 220 Millionen alle Zeitungsverlage oder überhaupt Publisher, ja, wie man heute so sagt, wenn sie nachweisen, wenn etwas förderwürdig ist. Und wie in so einem Papier, was das Wirtschaftsministerium dann an, glaube ich, die Verbände, Verlegerverbände verschickt hat, steht zum Beispiel, förderwürdig ist, wenn Verlage investieren in den Aufbau von Online-Shops, Rubrikenportalen und Apps sowie den Aufbau eigener oder verlagsübergreifender Plattformen zum Vertrieb der Inhalte. Ich zitiere jetzt, deswegen klingt das so technisch.
Natürlich.
Oder wenn Verlage investieren in die externe Entwicklung und technische Umsetzung von Bezahlsystemen, digitalen Abonnementmodellen und Podcasts, Audio. Es sind alles so Investitionen, die gefördert werden sollen in digitale Infrastruktur, um das mal so zu
sagen. Aber doch nur für Unternehmen, die Print auch machen.
Ja.
Ne? Richtig. Das ist eigentlich ja paradox.
Das ist die Voraussetzung.
Ja, also gefördert werden Verlage, die
sollen
Verlage, die Printprodukte herstellen und vertreiben, aber diese Printherstellung und der Vertrieb, der wird gerade nicht gefördert, sondern nur die Digitalaktivitäten, jetzt mal grob zusammengefasst, dieser Verlage werden gefördert. Und da
ja, das steht ja sogar, Zuwendungsempfänger sind die Verlage, die Abonnementzeitungen und Zeitschriften und Anzeigenblätter mit einem redaktionellen Anteil von mindestens 30% in Deutschland physisch zustellen.
Anzeigenblätter, mal ganz böse gesagt, das sind diese Produkte, die man im Regelfall aus dem Papier, aus dem Zeitungsrohr nimmt. Man entnimmt das Aldi-Prospekt und wirft den Rest ungelesen gleich in die Papiertonne.
Ich blätter das. Schau doch mal durch.
Ja, nee, ich nicht. Ich benutze es dann höchstens zum Einwickeln noch von Biomüll.
Es gibt auch das andersrum, ne? Übrigens, das ist nur eine Anekdote, die mir aber gerade einfällt. Ich war mal bei einem Zeitschriftenladen, dann habe ich mir eine Zeit gekauft, also die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit. Die schönen Gruß nach Hamburg. Und der Zeitungsverkäufermann, ja, im Kiosk nahm die dann und schüttelte alles raus, was da drin war. Ja, also da sind ja oft
auch das Zeitmagazin. Drin.
Ja, ich glaube, das hat er dann wieder hingelegt. Ah, okay. Aber so alles, was so an so Briefe mit irgendwelchen Umfragen von der Zeit und irgendwelche Weinprospekte oder sonst was, hat er alles rausgeschüttelt und gesagt, das brauchen Sie doch nicht, oder? Und dann hat er es gleich weggeschmissen.
Da freut sich also der Werbekunde.
Bei Anzeigenblätter ist das andersrum. Da nimmt man dann den Werbeprospekt von Aldi und Lidl und tut das andere
und, zum Fischer einwickeln. Es ist ja witzigerweise, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei unserer Anzeigenzeitung ist es so, da steht auch immer außen so ganz groß drauf, heute mit Aldi-Prospekt. Ja, ja. Schon so als Werbemaßnahme. Und manchmal ist es tatsächlich nicht drin, das Aldi-Prospekt. Obwohl es außen drauf steht, krasse Produktenttäuschung, dann werfe ich das ganze Ding noch mit mehr Schmackes in die Papiertonne als ohnehin schon.
Okay, aber gut. Auch Anzeigenblätter wie diese, über die wir gerade gefördert haben, werden gefördert.
Für ihre Digitalaktivitäten.
Genau, und also die Ursprungsidee ist halt physischer Vertrieb, ne? Das war die Ursprungsidee, wir fördern den Vertrieb, aber das wird jetzt nicht mehr gemacht, aber jetzt ist die Voraussetzung, dass es einen physischen Vertrieb gibt und das ist nun selbst dem Zeitungsverlegerverband etwas suspekt gewesen und die sagen, unter diesen Bedingungen, da geht es aber auch um die Förderzeit, 3 Monate lang kann es laufen oder muss man es beantragen oder so, und aus verschiedenen Gründen sehen die sich jetzt so ein bisschen gezwungen zu sagen, das ist total schön, dass ihr uns fördern wollt, aber geht es auch irgendwie anders.
Ja. Also nochmal ganz kurz, die Spitze muss ich noch machen, wenn das Anzeigenblatt dann seine Online-Abo-Shop aufpolieren will oder einen Podcast machen will, könnte es dann auch gefördert werden. Das ist natürlich grotesk. Ja,
ja, und die könnten zum Beispiel bis zu, glaube ich, die Kollegin Simon bei Horizont geschrieben, bis zu 57 Millionen Euro die Anzeigenblätter bekommen von diesem
Kuchen insgesamt
von 220. Ja. Ja, genau.
Und das andere ist natürlich, dass reine Digitalmedien gar nichts bekommen. Also wenn ich jetzt Digital-Publisher bin und ich mache nichts mehr in Print, bekomme ich nichts. Wenn ich aber Verleger bin von der Zeitung und mache auch was in Digital, bekomme ich was, aber nur fürs Digitale. Also es passt eigentlich hinten und vorne nicht zusammen. Und ich hatte das, glaube ich, habe ich das schon mal erzählt hier in diesem Podcast. Ich war vor einiger Zeit mal bei der Schwäbischen Post, einer Lokal-Regionalzeitung am Rande der Schwäbischen Alb. Und die haben mir wirklich gesagt, also wenn sie eine Förderung bräuchten, dann wirklich eigentlich nur für den Vertrieb, ja, weil die haben mir das tatsächlich ganz anschaulich geschildert, Schwäbische Alb, topografisch sehr anspruchsvoll für den Zeitungsvertrieb, da gibt es immer so Täler, ja, das ist alles total zersiedelt, gibt es einzelne kleine Gemeinden, da haben die vielleicht noch bei einer sinkenden Auflage dann eine Handvoll Abonnenten, müssen aber, der Zusteller muss dann mit dem Auto da ewig rumkurven, Berg runter, Berg hoch ins nächste Tal, um dann noch 2, 3 Zeitungen zuzustellen, sagen die, ist total ineffizient und teuer. Und wenn man das fördern würde, würde das vielleicht wirklich was bringen, um gerade die Leute, die noch eine Printzeitung da möchten, das sind vor allem halt auch ältere Menschen teilweise, die dann einfach keine Internetzeitung haben wollen oder mit der Technik noch fremdeln, um die da irgendwie noch zu versorgen. Aber dieses digital geförderte, haben die mir gesagt, so, das bringt jetzt eigentlich nicht so richtig
was. Ja gut, das ist sozusagen in diesem System oder wie die so ticken, ist das nachvollziehbar. Auf der anderen Seite spricht ja auch einiges dafür zu sagen, ja, dann kommt mal runter von eurem physischen Vertrieb und überzeugt eure Abonnenten, euch digital zu abonnieren. Dann spart ihr Geld, ja, gut, und dann fördern wir euch ein bisschen. Das wäre ja der zukunftsgerichtete Blick.
Ja, aber das machen, glaube ich, die Verlage schon, oder versuchen es zumindest. Aber das Argument hier, noch nochmal von dem Verlag war, es gibt nun mal eine ältere Leserschaft, die will eine gedruckte Zeitung und die würden wir gern auch noch bedienen, ja, und nicht einfach sozusagen abkappen von dem Informationsfluss.
Ja, ja.
Konnte ich schon irgendwie auch nachvollziehen, muss ich sagen.
Natürlich, natürlich. Das wirkt ja auf dich als Abonnent, der sagt, nee, ich will das nicht auf irgendeinem iPad oder sonst wo lesen. Total verständlich. Warum kann ich dann nicht die Leistung dieses Verlags in Anspruch nehmen? Es gibt ja sogar so Studien, die FAZ hat das gemacht, viele andere Verlage bestimmt auch, von der weiß ich es jetzt nur, dass sie mal ausprobiert haben, wie ist denn das, wenn wir den Leuten, wo es wirklich viel, viel zu teuer ist, denen das zu liefern, kündigen, von uns aus, ja, sagen, nee, können wir nicht mehr refinanzieren, die Zustellung, aber wir bieten dir XYZ an. Ne? Also solche Experimente machen die Verlage natürlich, weil sie genau wissen, irgendwann kommt der Tipping Point, da müssen sie ganz umstellen, aber der ist halt eben noch nicht da, weil wir uns in dieser Übergangszeit befinden, wo viele Leute oder diese ältere Klientel eben doch ganz gern ihre gedruckte Zeitung auf der Alp oder sonst wo oder auf den Halligen gerne hätte.
Genau, da ist es sicherlich auch problematisch. Aber ja, man kann sagen, also diese Presseforderung, wie sie jetzt geplant ist, reichlich verkorkst. Ich meine, wenn man schon die Presse oder die Medien fördern will, müsste man es, glaube ich, medienneutral machen. Das heißt, es müsste auch möglich sein, dass ein reines Digitalmedium Fördergelder erhält. Es müsste aber auch möglich sein, dass ein Verlag Fördergeld für seinen Vertrieb erhält, also dass es praktisch den einzelnen Häusern überlassen bleibt, was sie denn nun fördern wollen, und dass der Staat das nicht vorschreibt. Und natürlich, aber das ist, glaube ich, auch so angedacht, muss über allem stehen, dass diese Fördergelder mit keiner Einflussnahme irgendwie verbunden sein dürfen. Das ist natürlich immer die große Generalkritik. Wenn der Staat jetzt Medien fördert, dann macht er sie sich irgendwie auch gefügig.
Ja, siehe RT Deutsch, ja, oder RT insgesamt. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, den du ja zu Recht ansprichst. In einer idealen marktwirtschaftlichen Welt sollte es natürlich solche Förderungen im Grunde überhaupt nicht geben. Der Staat soll dafür sorgen, dass die Leute, dass die Verlage oder die Publisher ihren Job machen können und dass die denen keine Steine in den Weg gelegt werden. Vielleicht auch die reduzierte Mehrwertsteuer oder sowas anbieten, weil es ein besonderes Gut ist. Journalistische Produkte, aber that's about it. Ja, ich finde das seltsam, wenn der Staat plötzlich einen Podcast oder irgendwie einen Aufbau einer digitalen Abonnementstruktur finanziert, weil toll, toll, da muss man doch selber drauf kommen und da hätte man schon mal vor 10 Jahren drauf kommen können oder noch länger und nicht erst jetzt, ja, wenn es dann Kohle gibt.
Das ist ja zum Beispiel auch, ich meine, wenn man noch gerade eben noch einmal über Google geredet, Google fördert ja auch Medien, die haben ja diese News-Initiative, wo sie Geld geben an Verlage, an Medienhäuser für die Entwicklung von bestimmten neuen Projekten und sowas, das ist ja auch stark in der Kritik, ja. Ja, weil
zu Recht,
weil die Medien sich damit natürlich auch ein bisschen mit Google finanziell ins Bett legen. Und egal, wie sehr ich immer Unabhängigkeit drunter oder drüber schreibe, in dem Moment, wo ich von jemandem Geld nehme, habe ich vielleicht auch irgendwie dann doch eine andere Beziehung dazu, zu dieser Institution, ob das jetzt Google ist oder der Staat. Also wie wenn ich komplett
Beißhemmung Begriffen.
Wenn ich komplett unabhängig bin, ja. Und das ist schon wichtig, egal ob das der Staat ist oder Google. Normalerweise ist mit Geld immer auch Interessen verbunden, ob das nun ausgesprochen wird oder ob das unausgesprochen sich in einer Beißhemmung oder was auch immer äußert. Deswegen generell kritisch. Ich glaube auch, wenn jetzt, du hast es auch angesprochen, wenn man jetzt sagt, okay, ja, aber den Medien geht's halt nun mal so schlecht. Ja, was müssen wir doch tun für die Medien? Wäre die Senkung der Mehrwertsteuer vielleicht noch der sauberste Weg, das zu machen?
Ja. Bei digitalen Produkten gibt es das ja schon.
Ja. Okay, gut. Damit haben wir diese Woche wieder einen schönen Rundkurs gemacht über alles, was in den Medien uns aufgefallen ist und was wir für wichtig hielten. Wir freuen uns über Post an medien-woche@media.de oder medien-woche@welt.de. Wir nehmen auch gerne Sternchen bei iTunes oder anderswo und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Es sind bald Osterferien, aber nächste Woche sind wir nochmal auf Sendung.
Genau.
Alles klar, bis dahin.
Alles Gute, schönes Wochenende.
Tschüss.
Oder schönen Tag. Tschüss. Ciao.